So, Spielmacher, Fußball von allen Seiten. Herzlich willkommen aus Dortmund-Brackel. Mein Name ist Sebastian Hellmann und wir stellen Fragen. Weiterhin Fragen zum Fußball. Wie fühlt es sich an auf dem Feld, auf der Bank, auf dem Chefsessel? Was bewegt, was belastet? Wie funktioniert dieser Sport von allen Seiten? Und wie ist es, wenn man erst in einem Team spielt und dann das gleiche Team bauen muss in einer anderen Funktion? Deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass wir diesen Gast haben. Er hat einen Stern auf dem BVB Walk of Fame, 24 Jahre BVB. Hallo Sebastian Kehl.
Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Hi, Sebastian, grüß dich.
Super, dass du Zeit hast. Also das ist ja mehr als ein halbes Leben BVB. Rechnest du manchmal so, dass du denkst, ja Wahnsinn, das ist ja so ein Riesenteil, also was ich alles in Schwarz-Gelb gesteckt habe und investiert habe?
Wenn du mich jetzt so direkt fragst, dann fange ich an, darüber nachzudenken. Und ja, du hast recht, 24 Jahre Borussia Dortmund. Ich bin jetzt 45, über die Hälfte meines Lebens hier gelebt. Meine Kinder hier hab groß werden lassen. Natürlich hier heimisch geworden und ja, das... Spannende Aufgabe, wo sich auch eine Menge getan hat, aus dem Spiel heraus sozusagen in die neue Position hineinentwickelt. Ist eine lange Zeit im Fußball, in einem Club. Ich glaube, wird es nicht mehr so viele Menschen geben, die womöglich so lange Spieler waren und dann noch gleichzeitig im Club geblieben sind.
Ich weiß nicht, ob es Klischee ist oder nicht, aber sicherlich stimmt's auch oft. Wenn du immer da bleibst, musst du auch viele Dinge aus dem Weg räumen, die du in einem anderen Verein vielleicht nicht in den Weg gestellt bekommst.
Du sprichst vom Prophet im eigenen Land, ja. Das mag vielleicht auch so sein. Vielleicht wäre es irgendwann auch mal spannend gewesen, mal was Neues zu sehen, sowohl als Spieler als auch in dieser jetzigen Funktion. Aber ich glaube, es gibt auch ganz viele Argumente dafür, bei einem Club zu bleiben, eine gewisse Treue und Verlässlichkeit damit zu zeigen, Dinge aufzubauen und
ist aber so ein bisschen Fußballromantik auch.
Ja, ist ein bisschen Romantik, ist doch auch schön. Ich glaube trotzdem, dass, also wenn du mich jetzt fragst, hätte ich auch irgendwie während meiner Zeit in der Karriere vielleicht auch nochmal einen anderen Club gerne gesehen. Ich hatte ein, zwei Angebote auch im Ausland mal. Vielleicht hätte ich das irgendwann nochmal machen wollen, weil
von wem?
Ich hatte mal einen Club aus England oder zwei Clubs aus England, auch mal ganz, ganz gute Jungs, auch in Spanien mal ein, zwei Anfragen. Ich hätte gerne nochmal eine andere Sprache gelernt. Also das ist sowas, was mich nochmal wirklich gereizt hätte.
Und welche Vereine waren das jetzt?
Das im Nachgang jetzt ein bisschen doof darüber zu reden.
Warum? Aber
es sind große Champions League Clubs gewesen, sowohl in England als auch in Spanien.
Gut, die einzigen beiden, die immer Champions League spielen, sind der Real Madrid und der FC Barcelona.
So. Und daher, ich bin trotzdem froh, dass ich diesen Weg bei Borussia Dortmund gegangen bin und heute hier sitze, denn ansonsten hättest du mich vielleicht gar nicht eingeladen. Das ist mein erster Videopodcast übrigens.
Ehrlich?
Ja, hab ich noch nie gemacht.
Och, das gibt's nicht. Mhm. Hast du alles abgelehnt oder?
Es gibt immer mal wieder Anfragen. Ich bin eigentlich nie so ein großer Podcast-Fan gewesen. Ich kenne aber ganz viele Menschen, die sich das sehr, sehr häufig reinziehen. Und ich höre auch nicht so viele Podcasts, wenn ich ehrlich bin. Aber in deiner Situation oder in deinem Fall habe ich jetzt gesagt, mache ich sehr gerne, weil wir uns schon sehr lange kennen und
schätze.
Das bleibt ja regional.
Also ich schätze dich, sag's mal so. Aber ich höre viel Podcast oder also jetzt durch die Bank, Sport, Wissen, allgemein irgendwas, was mich ein bisschen weiterbringt und was mich interessiert. Und gerade so auf einer Fahrt, wenn du auch deine Gedanken immer schweifen lässt, was machst du dann? Also wie kriegst du dich raus aus dem Fußballkarussell?
Also ich versuche natürlich zu lesen, das geht während der Fahrt natürlich ein bisschen schwieriger, aber ich bin viel am Telefon. Das ist leider ein großes Problem in meiner aktuellen Tätigkeit. Sehr, sehr viel am Telefonieren, sehr viele Menschen, die etwas von einem wollen oder die man dann auch zurückruft. Das heißt, ich nutze meistens lange Autofahrten oder Reisen, um Dinge abzuarbeiten, um zu telefonieren, ab und zu auch mal mit Freunden mal wieder in Kontakt zu sein, wenn es dann irgendwie beim Auswärtsspiel abends mal irgendwie passt, dann natürlich auch mit der Familie verbunden zu bleiben. Das Telefon ist ein Wegbegleiter. Ich habe nicht so viel Langeweile in meinem Leben. Wenn ich ehrlich bin, habe ich dieses Wort Langeweile, wenn Menschen sagen, denen ist langweilig. Ich habe das in meinem Leben nie gehabt. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Ist dir manchmal langweilig?
Zum Glück ja. Also
ehrlich?
Ja, also ich...
Also wo du nicht weißt, was du tun sollst.
Ja, aber ich muss das relativieren. Also einmal ein guter Freund von mir, ein Bekannter auch von dir, Tom Bartels, der sagt, er liebt Langeweile. Ja, also nicht, dass ihm oft langweilig ist, aber er sagt, genießt sozusagen die Zeit, sagen wir mal eine Stunde, wo er wirklich nicht weiß, was er machen soll oder muss und macht einfach nichts. Das ist ja fantastisch eigentlich.
Das ist gut, wenn man das hat.
Ja.
Ich würde mir das wirklich wünschen, weil ich glaube, dann entstehen auch nochmal neue Gedanken.
Aber kannst gewisse, du das?
Ja, stimmt. Vielleicht bin ich noch ein bisschen zu jung, ohne Tom jetzt damit
attackieren.
Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch eine Persönlichkeitsthema.
Tom ist gerade 60 geworden.
Ja, ich weiß. Ja. Herzlichen Glückwunsch nachträglich auch. Aber es ist vielleicht ein Persönlichkeitsthema.
Ich glaube auch. Also ich verhindere, also wenn ich sehe, Langeweile kommt auf mich zu oder eine Lücke, dann versuche ich die auch schon wieder irgendwie zu füllen mit Sport oder was auch immer. Also nochmal zurück, also sehr lange beim BVB gibt es so eine Blutgruppe Schwarz-Gelb sozusagen. Ist das, wenn wir jetzt mit Zorc und mit Aki Watzke und mit dir und mit Lars Ricken und gibt andere Vereine, die machen das auch ähnlich, aber ist dieses Gefühl BVB besonders?
Ja, das ist es, glaube ich, jeder, der hier gespielt hat, die Menschen kennengelernt hat, diesen Club verinnerlicht aufgesogen hat. Ich glaube, das ist ein Teil meines Lebens geworden und ich glaube, diese hohe Identifikation hilft, um sich hier tagtäglich auch ein Stück weit zu motivieren und zu wissen, für was man es tut, und auch die Bindung zu den Menschen zu behalten. Ich glaube, auch zu verkörpern gegenüber allen, die neu in den Club reinkommen, sei es Trainer, Mitarbeiter, aber auch Spielern, um zu verinnerlichen, was bedeutet das hier und was geht's? Und daher ist es, glaube ich, etwas, was positiv ist. Auf der anderen Seite will ich aber auch nicht sagen, dass nicht jemand, der extern neu dazukommen kann, auch einen anderen frischen Wind reinbringt. Die Diskussion hatten wir in den letzten Jahren auch häufig genug. Der BVB schmort da vielleicht in seinem eigenen Saft.
Das bei den Bayern,
das
ja
würde,
auch.
Sebastian Kehl würde sicherlich auch in einem anderen Club sehr gut funktionieren. Aber ich glaube, dass beides bringt Vor- und Nachteile mit sich und gibt womöglich auch keinen goldenen Weg, aber ich glaube, worum es am Ende geht, vor allem in verantwortlicher Position, dass man verbunden ist und dass man verlässlich ist. Das sind, glaube ich, wichtige Dinge.
Total. Also um nochmal zu diesen Vor- und Nachteilen zu kommen, weil du eben gesagt hast, du hättest gerne mal eine andere Sprache gelernt oder vielleicht wäre so ein Schritt in die Premier League als Spieler vielleicht doch richtig gewesen. Die Frage ist ja, wann hört man auf, damit zu hadern? Ne? Also hättest du mal, und warum hast du damals nicht?
Abgeschlossen, hinter mir. Gar kein negatives Ding, sondern ich bin eigentlich froh und positiv über das, was ich hier erreicht habe und was ich mir selber erarbeitet habe, denn die Dinge bekommst du im Leben nicht geschenkt. Ich habe Talent gehabt, aber ich war nicht das allergrößte Talent in allen Bereichen. Ich musste mir die Dinge immer sehr hart erarbeiten.
Wer war das größte Talent, mit dem du da
so rum... Also zu meiner damaligen Zeit war sicherlich Sebastian Deißler, also zumindest in der 80er Generation. Und es gab sicherlich ein paar Jungs, die vom Talent her höher eingeschätzt wurden. Aber ich habe mich eigentlich überall durchgebissen. Am Ende habe ich immer gespielt und am Ende bin ich auch dahin gekommen, wo ich hin wollte. Und jetzt sitze ich auch hier, also ich glaube...
Also Charakterzug.
Charakterzug mit, also auch eine gewisse Art von Hartnäckigkeit, von...
Heute heißt es Resilienz.
Ja, ja, wobei ich finde Widerstandsfähigkeit und Hartnäckigkeit sind zwei Unterschiede.
Okay, ja, der Punkt für dich.
Aber ich glaube, wenn ich mir Dinge vornehme, dann habe ich einen sehr starken Fokus darauf. Ich kann sehr stark an Dingen arbeiten, auch hart zu mir selbst sein und Ziele verfolgen. Und daher...
Ja, weil du Sebastian Deißler gerade gesagt hast, also sowohl auf der Spielerposition als auch auf der Position, auf der du jetzt bist, gibt es ja auch Beispiele, denen es dann zu viel wird. Ne? Also die können den Druck, die Belastung, was immer es ist, ständig erreichbar zu sein, dann bricht das System irgendwann zusammen. Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht?
Hab ich mir, klar. Weil am Ende, ich bin ja mit vielen Managern seit Jahren im Austausch, mache das jetzt auch seit 8, 9 Jahren in verantwortlicher Position und der Druck, die Erwartungshaltung, gerade bei Borussia Dortmund, ist extrem groß, um damit umzugehen, selber auch Wege zu finden, um Dinge loszulassen, seinen eigenen Perfektionismus, den ich in mir trage, auch manchmal beiseite zu lassen. Ich glaube, das sind schon Themen, da muss man sehr, sehr an sich arbeiten. Ich habe viel Coaching gemacht als Spieler. Ich habe das nach meiner Karriere gemacht, um dazu zu lernen, um mich weiterzuentwickeln, um selber über mich auch eine Menge zu erfahren, weil ich glaube, nur wenn man sich selber sehr gut kennt, weiß man auch mit Dingen umzugehen und trotzdem gibt es in diesem Geschäft schwierige Phasen und da kann ich auch Menschen verstehen, die irgendwann mal sagen, ich habe die Schnauze voll, ich will hier raus, ich mache jetzt was anderes. Trotzdem lerne ich die dann auch ein paar Jahre später irgendwann mal wieder, wenn ich sie beim Kaffee treffe, sagen, hast du einen neuen Job für mich? Meistens wollen sie dann doch auch wieder zurück. Weil dieses Fußballgeschäft ist schon einzigartig und ja,
na gut, steckt viel drin. Also viel Emotion, viel Geld steckt auch drin.
Das ist nicht mehr mein Antrieb, aber du hast recht.
Ja, also mit anderen Worten, Sebastian Kehl muss nicht mehr arbeiten.
Ich habe aufgepasst in meinem Leben. Mein Vater hat mir früh beigebracht, mit Geld umzugehen. Ich komme ja aus einer Unternehmerfamilie.
Ja.
Daher, nein, ich habe ein paar gute Entscheidungen getroffen. Ich arbeite vor allem für die Leidenschaft und die Dinge, die mir hier Spaß machen. Und trotzdem, wenn man gutes Geld verdient, willst du ja auch.
Ja, total. Also wie heißt es immer so schön? Wertschätzung. Ne? Also,
genau.
Man möchte für das,
angemessen,
was man macht. Und wenn angemessen man das gut macht, möchte man schon auch so gut bezahlt werden, ja, wie die anderen. Aber das ist ja irgendwie selbstverständlich.
Ja.
Das gehört ja in jeden Job. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel anstrengender ist der Job jetzt als auf dem Feld?
Ich hatte ehrlich gesagt als Spieler mir nicht vorstellen können, dass die Arbeit in diesem Bereich so intensiv ist. Manchmal habe ich mir als Spieler gedacht, was passiert da den ganzen Tag? Die Aufgabe ist total vielfältig, viel anstrengender, einen ganz anderen Anspruch. eine ganz andere Verfügbarkeit. Also demnach würde ich sagen, deutlich anstrengender. Man ist zwar, im Grunde genommen ist man ja mit der Mannschaft auf den gleichen Reisen. Man hat nicht mehr den Druck, auf dem Spiel performen zu müssen. Aber drumherum sind einfach so viele Sachen, an die man denken muss. Und man hat diesen körperlichen Ausgleich nicht mehr. Dieses Kaputtsein vom Training kommen und damit dann am Ende auch eine, sondern man ist kaputt auf eine andere Art und Weise. Und ich musste auch lernen, mein Körper musste sich auch erst lernen, darauf einzustellen. Man muss auch lernen, von der Birne her ganz anders zu arbeiten und sich Auszeiten selber zu nehmen, wenn es denn irgendwie möglich ist.
Aber wie powerst du dich denn jetzt aus? Machst du Sport? Gehst du Fahrradergometer laufen?
Ja, ich habe leider im Moment so ein bisschen Themen mit meiner Hüfte, deswegen laufe ich auch so komisch, wenn ich ab und zu bald auf dem Platz laufe.
Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Ist
noch
brauchst gar nicht,
du, also Verschleiß, ja, brauchst du irgendwann eine neue Hüfte?
Ich werde irgendwann eine neue Hüfte brauchen.
Ehrlich?
Ja, ich habe so ein paar Themen leider nach meiner Karriere mitgekriegt. Ich war natürlich auch einer, der auf dem Platz auch da war, wenn es brannte, und habe mir ein paar Dinge dann auch nach der Karriere mitgenommen. Ich versuche Sport zu machen, im Moment zu wenig. Sich selbst zu strukturieren ist ein großes Thema in dieser neuen Funktion, weil als Spieler ist man fremdbestimmt. Ich bin in meiner Funktion auch durch den Rahmenkalender fremdbestimmt, aber ich muss mich selbst organisieren. Ich habe natürlich viele Sachen, die du selber in deiner täglichen Struktur einbauen musst, und du darfst dich auf diesem Weg nicht verlieren. Also sich selber in dieser Position nicht zu verlieren, sich Auszeiten zu nehmen, Sport zu machen, auch mal Langeweile zumindest versuchen.
Ja gut, aber das gilt ja dann auch für Freunde, Familie. Ja. Ne? Also das ist ja bisher nicht nur alleine. Ne?
Man zerreißt sich auch ein Stück weit, weil ich habe 3 Kinder und dann wollen auch irgendwie alle noch, brauchen Aufmerksamkeit. Man selber darf sich nicht verlieren. Ich glaube, das letzte Mal Golf spielen habe ich ungefähr vor 5 Jahren. Das muss ich einfach, ich meine, ich habe dich letztens gerne was auf dem Turnier spielen. Schön. Ein toller Sport habe ich als Spieler häufig gemacht. Aber ich,
so wird man geoutet hier.
Ist gut.
Nein, alles
aber
gut.
Ich würde manche Dinge gerne wieder ein bisschen häufiger machen, aber ich komme nicht dazu. Oder ich priorisiere falsch.
Meine Kinder sind aber 29 und 27.
Das stimmt.
Also die brauchen auch Aufmerksamkeit. Und aber da kann ich sagen, ich gehe jetzt Golf spielen, ohne dass sie sagen, das ist aber schade. Ja, also.
Aber du musst halt wirklich anfangen in meinem Job am Sonntag. Ich meine, Samstag sind die Spieltage, bist am Wochenende eh unterwegs. Dann bist du Sonntagmorgen noch beim Training, dann spielt die U23 oder die U19 noch. Dann kommen die ganzen Nachmittagsspiele noch, wo du dann auch noch informiert sein, guckst du noch ein bisschen englische Liga, und zwischendurch musst du noch eben gucken, dass du Familie und dein Privatleben auch noch ein bisschen gemanagt bekommst.
Ja, aber das geht ja nicht.
Das ist genau das Problem. Du musst irgendwann loslassen. Und ich glaube, dass ich gelernt habe, mittlerweile ein bisschen gelassener mit manchen Themen umzugehen, und ein bisschen Erfahrung tut in diesem Job sehr, sehr gut.
Also früher war es bei mir so, wenn jetzt Kindergeburtstage waren oder was auch immer, war ich auf dem Fußballplatz, also jetzt für einen Sender, und habe gearbeitet, ja. Gehst du da mit dir hart ins Gericht und sagst, also all in, war das zu viel, was ich meiner Familie zugemutet habe?
Ja, ich würde schon sagen, dass ich an der einen Stelle schon an Grenzen gegangen bin, und wie viele Geburtstage meiner Kinder habe ich wirklich erlebt, an wie vielen war ich auch wirklich präsent, nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Das sind schon Dinge, die man ab und an, ich bin jetzt zwar 45, ist eigentlich noch super jung, aber manchmal, ich meine, meine Kinder sind jetzt 19, 15, meine Tochter wird jetzt 16, und der Kleine ist 4, da gehen schon ein paar Dinge irgendwann verloren, wo man sagt, wow, wo ist diese Zeit eigentlich geblieben? Und wer holt sie einem nochmal zurück? Das geht ja leider nicht. Man kann im Leben leider nicht alles parallel und gleichzeitig. Man muss lernen zu priorisieren. Ich habe super schöne Zeiten gehabt, aber in diesem Job geht es nur, finde ich zumindest, wenn man es all or nothing macht. Das ist 100%, das ist 24/7 ein Stück weit. Ich kann keine 4-Tage-Woche machen, das funktioniert nicht. Und ich glaube, dass das Umfeld drumherum es verstehen muss, es auch akzeptieren muss. Das ist nicht einfach für alle
Beteiligten. Also hoher Preis, ne?
Hoher Preis. Auf der anderen Seite, ich glaube, wenn ich nur zu Hause wäre, dann würde ich auch nicht funktionieren. Ich brauche auch Aktivität, ich brauche auch Druck. Ich will Verantwortung, ich will was bewegen. Es steckt in mir drin, auch einfach vorwärts zu kommen, auch mich neu auch irgendwie zu entwickeln und irgendwie auch neugierig zu sein auf das, was so alles noch da ist. Deswegen alles zusammen ist echt schwierig. Ich habe einen hohen Anspruch an mich.
Deswegen bist du ja wahrscheinlich auch so erfolgreich in den Dingen gewesen und jetzt auch, wie du es bist. Das hatten wir ja gerade schon, ne? Also Hartnäckigkeit. Aber ist das ein Thema bei deinen Großen irgendwie, Papa? Das hätten wir irgendwie anders machen müssen? Diskutierst du manchmal mit denen darüber?
Ja, ich diskutiere natürlich mit ihnen und trotzdem, glaube ich, ist man als Papa in deiner Rolle ja auch, du bist ja Vorbild, und ich glaube, erstmal vorzuleben, dass es Dinge gibt, an denen man arbeitet und auch sich Ziele setzt, auch hartnäckig fokussiert bleibt. Ich glaube, das ist gut für die Kinder, um zu sehen, dass man damit auch was erreichen kann, dass die Dinge nicht vom Himmel fallen. Und deswegen, glaube ich, schätzen meine Kinder schon sehr, was Papa in seinem Leben erreicht hat, sowohl als Spieler als auch jetzt in der Funktion. Ich glaube, dass sie manchmal noch nicht so ganz begreifen, was da alles hintersteckt.
Ich meinte jetzt als Papa, also als Spieler, als Funktionär, ja, aber kommen die zu dir und sagen, Mensch, Papa, das wäre aber gut gewesen, wenn du früher mal ein bisschen mehr da gewesen
wärst. Ja, ja, aber deswegen sage ich ja, ich glaube, sie können beide Rollen nicht so richtig auseinanderhalten. Ja, ja, ja. Und im Grunde genommen wissen sie, wenn der Papa mehr nicht da ist, ist er nicht da, weil er gerade irgendwie Kaffee trinken geht, sondern weil er arbeitet. Und ich glaube, das haben sie sehr stark verinnerlicht, dass zum Erfolgreichsein am Ende harte Arbeit gehört. Aber ich glaube, wenn ich sie abends sehe, dann hätten sie, Papa, ein bisschen mehr Zeit wäre schon gut gewesen. Ich hoffe, dass ich mir irgendwann das nicht mal anhören muss. Du warst nicht an dem Geburtstag für mich da, oder ich verpasse irgendwann eine Entwicklung, wenn meine Tochter mit 16 einen neuen Freund hat und ich krieg's zu spät mit. Wär's vielleicht doof.
Das stimmt natürlich. Bist du ein großzügiger Papa? Also weil bei uns ist es auch immer wieder ein Thema, also keine Ahnung, was ermöglicht man den Kindern? Ne? Also ist alles immer da? Soll das immer so sein? Sagt man, okay, pass auf, wir könnten das zwar machen, aber dafür müsst ihr jetzt selber, das ist jetzt euer Geld. Also wenn ihr das wollt, müsst ihr halt dafür arbeiten. Wie machst du das oder wie macht ihr das?
Ich glaube, dass es darum geht, vor allem den Kindern einen klaren Blick aufs Leben zu vermitteln, aufzuzeigen, dass die Dinge nicht vom Himmel fallen, dass der Wohlstand, den wir uns erarbeitet haben, durch harte Arbeit entsteht und auch ein Stück weit aus der Branche heraus entsteht. Und dass sie lernen, vernünftig mit Geld umzugehen, ja. Ich rede mit ihnen über Geld, ich rede mit ihnen über eine Ausgabe, über ihre Telefonrechnung, über Taschengeld, über Klamotten, die sie sich kaufen oder wünschen, und versuche, Dinge in Relation zu bringen. Ich glaube, es ist meine Aufgabe, meine Kinder vernünftig groß werden zu lassen und nicht in dem Wohlstand, in dem ich jetzt aktuell natürlich auch lebe. Und das ist auch ein Stück weit Luxus. Ich weiß, woher ich komme. Ich bin, glaube ich, trotz des ganzen Geschäfts versucht, so bodenständig wie möglich zu bleiben. Ich versuche ab und zu auch mal zu verinnerlichen, okay, was passiert da gerade? Okay, ich nehme die Dinge wahr, aber ist es meine Welt? Nein. Und ich glaube, wir diskutieren natürlich ganz viel. Die Kinder wissen natürlich auch, in welchen Urlaub wir fahren und dass ich es dann schön haben möchte. Aber ich glaube, sie müssen verstehen, dass sie dafür hart arbeiten müssen. Und ich werde meine Kinder natürlich auch dazu erziehen und weitererziehen, dass sie arbeiten müssen, dass sie sich was suchen müssen im Leben, wo sie Freude und Spaß dran haben und wo sie ihr eigenes Geld verdienen müssen. Und da passt der Papa schon auf. Wie es mein Papa übrigens auch gemacht hat.
Ja, also mein Papa war etwas, wie soll ich sagen, verschwenderischer. Der hat uns das auch schon alles versucht zu vermitteln, aber da gab es auch Situationen, da war er selber mit seinem Geld etwas, wie soll ich sagen, hat nicht ganz so gut drauf aufgepasst, wie auch immer. Okay. Es ist ja auch so, wenn man jetzt, keine Ahnung, also ich mit 20, rein theoretisch jetzt auf einem guten Niveau und jemand sagt, du verdienst jetzt, das ist ja nicht unrealistisch im Moment, 3 Millionen im Jahr oder 4. Ja? Also ich wäre komplett Porsche, Pelzmantel, ich hätte das nicht geschafft, also auf keinen Fall. Und ich meine, wenn ich jetzt hier auf den Parkplatz gucke, egal ob bei euch oder spielt jetzt gar keine Rolle, wir waren gestern auch in der Premier League unterwegs, das sind natürlich alles fette Schlitten, ne? Also das Ding ist ja egal, was es kostet, ob das jetzt 80.000, 100, 150, muss man erstmal mit umgehen können. Irgendwie hast du da Diskussionen mit deinen Spielern auch irgendwie, also, oder ist das, sagst du, pass auf, euer Geld, do what you want?
Ja, also. Ich versuche natürlich gerade mit den jungen Spielern auch darüber zu sprechen und ihnen auch mal einen Blickwinkel zu geben. Ich glaube, ein bisschen Erfahrung weiterzureichen, das hilft schon. Auf der anderen Seite.
Was hattest du für ein Auto früher? Als du das erste
richtig? Ich bin im Golf groß geworden. Im Golf 4.
Und als du so richtig Kohle verdient hast?
Ja, dann habe ich, als ich dann nach Hannover bin, ich glaube, da war in Hannover hatte ich einen Golf, da bin ich nach Freiburg gegangen, da gab es Citroën damals, vom SC Freiburg gestellt, da durftest du kein großes Auto fahren. Wenn du da mit einem großen Auto angekommen wärst, hat dir Volker Finke mal kurz, mal rechts und links mal einer auf die Backe gehauen.
Gut, Christian Streich kommt ja heute noch mit dem Fahrrad, oder kam immer mit dem Fahrrad.
Und dann irgendwann mal mit der A-Klasse. Ich fahre heute auch ein schönes Auto und ehrlich gesagt habe ich auch Spaß an diesen Dingen. Das ist etwas, was ich mir gönne. Ich habe nicht so viele Dinge, an denen ich irgendwie so richtig Spaß habe außerhalb der Themen. Und
aber bei den jungen Spielern
achte ich drauf. Ja. Aber am Ende bist du natürlich richtig mit deiner Aussage. Die Jungs verdienen sehr, sehr früh viel Geld und am Ende ist das irgendwie so gefühlt auch ein Statussymbol mittlerweile, dass du sagen musst ein dickes Auto fahren. Ich halte es eigentlich viel cooler, wenn die Jungs mit dem Fahrrad kommen oder mit einem kleinen Auto.
Gut, es gibt ja auch welche, die haben nicht nur ein Auto, sondern mehrere Autos, die hier auch, ich meine, die haben hier auch gespielt und die werden dann gold lackiert und keine Ahnung, ne? Und dann sind auch ganz viele von da
raus. Aber es war kein 20-Jähriger.
Das stimmt. Aber dann ist die ganze Entourage auch dabei. Aber auch das ist ja die bunte Welt.
Eine Kultursache, muss man auch sagen.
Das also, stimmt, total.
Ich meine, am Ende, ich bin in Deutschland groß geworden. Das ist, glaube ich, nochmal was anderes, wenn man zugereist ist und ich glaube auch 10, 15 Leute mitbringt, die irgendwie auch allesamt vom System auch profitieren.
Ja, und die Familie gehört einfach dazu. Das, ohne Familie geht es genau. Gar nicht. Also es findet nicht statt.
Und für viele ist das auch cool, wenn sie einfach was nach draußen zeigen können. Ich kann mich mal gut daran erinnern, dass ich mit Olli Bierhoff die Diskussion auch hatte. Er hat gesagt, als er in Italien gespielt hatte und mit einem großen Auto angekommen ist, dann haben ihn die Leute gratuliert und sie haben ihn beglückwünscht und das war irgendwie einfach, das musste so sein. In Deutschland hast du das Gefühl, dass du dich dafür schämen musst. Wir haben da, glaube ich, eine andere Neiddebatte, eine andere Diskussion innerhalb der Gesellschaft. Daher, ich
weiß auch nicht. Unser Land ist da schon ganz anders. Ja. Das stimmt.
Ja.
Also du musst dich für
Exzellenz
fast rechtfertigen.
Ja.
Also, ja. Das ist ja auch das, was uns so ein bisschen bremst im Moment auf vielen Ebenen.
Mhm.
Im Fußball, Nachwuchs machen wir gleich, streifen wir gleich auch noch das Thema vielleicht auch. Ne? Also warum guckt da keiner so raus, ne, im Moment? Aber wir waren ja bei der Skala von 1 bis 10, wie viel anstrengender? Da hast du mir die Skala immer noch nicht...
Ja gut, also wie viel anstrengender?
Nenne ich
doppelt so anstrengend.
Okay.
Ne, weil eigentlich muss man schon sagen, ich mache die gleiche Zeit als Spieler, nur ich mache das Doppelte nochmal oben drauf. Also es ist doppelt so anstrengend. Und es ist das Wochenende.
Gut.
Und im Urlaub hat man übrigens
also
auch keinen 10. Urlaub.
Also eine 10.
Früher als Spieler hast du 5 Wochen Urlaub gehabt oder ich als Nationalspieler vielleicht 3.
Jetzt war ja Länderspielpause irgendwie, da hast du auch 10 Tage Urlaub.
Machst ja, genau. Ich sitze den ganzen Tag nur da und trinke Kaffee.
Ist doch
klar. 3 Tage war ich weg.
Ja gut, immerhin.
Also das Wochenende, da war kein Spiel.
Ja, aber man muss sich ja schon fragen, also es gibt ja diesen total blöden Spruch, ich komme morgens als Erster und gehe abends als Letzter. Was natürlich überhaupt nichts aussagt über die Qualität der Arbeit. Also ich kann auch um 5 Uhr morgens kommen und also oder hier schlafen.
Stimmt.
Wenn am Ende nichts bei rauskommt, nützt es alles nichts. Ne?
Ja.
Deswegen stelle ich mir schon die Frage, na klar musst du das alles sehen und du musst auch die EU-Mannschaften sehen und vielfältige andere Aufgaben im Verein. Das ist natürlich auch viel Politik, Vereinspolitik, ne? Also Gremien, Fans und das landet ja dann irgendwann auch alles bei dir, ne? Weil du ja auch ein wichtiger Sprecher des Vereins bist. Nur dann ist es ja wirklich rund um die Uhr. Ne? Plus noch Medien, bisschen lesen.
Ja.
Was machen die anderen? Was kommt auf mich zu? Was fragt mich der Hellmann im Podcast? Kommst ja auch nicht hier hin und hast dich überhaupt nicht vorbereitet.
Naja, doch habe ich mich.
Also ja, sag ich
habe mich wirklich nicht vorbereitet.
Ach, weil du hast dich nicht vorbereitet?
Nein, ich habe nur
das ungefähr. Wir sofort ab.
Ich weiß ja gar nicht, was noch auf mich alles auf mich zukommt. Im Moment ist es bis dato noch recht harmlos. Aber ich bin total bei dir. Und ich glaube, diesen Satz habe ich von einem sehr, sehr guten Freund, einer meiner besten Freunde gehört. Fleiß ist keine Führungseigenschaft. Ich glaube, an diesem Thema ist was dran. Auf der anderen Seite bist du natürlich schon auch zeitlich extrem eingespannt und wenn du hier 3 Tage Homeoffice machen würdest die Woche, wäre es vielleicht auch kein richtiges Signal an deine Mitarbeiter und vor allem auch an die Struktur. Ich glaube, eine gewisse Präsenz gehört dazu.
Also ich habe mit einem sehr erfolgreichen jetzt Trainer gesprochen, Ex-Spieler auch, weil die Trainer ja auch immer sagen, also wir sind da von morgens, wir kommen morgens um 8 und dann wird vorbereitet und analysiert und dann machen wir eine Einheit und dann wird nachbereitet und keine Ahnung. Also ich sag mal jetzt, wir reden so von einem 7- bis 9-Stunden-Tag. Ja? Und der sagt, ich weiß gar nicht, was die ganze Zeit machen. Der war völlig überrascht. Der sagt, bereite ich mein Training vor. Meine Co-Trainer, die machen das. Gibt auch einen Analysten, der macht das. Es gibt Scouts, die sagen mir, wo vielleicht ein guter Spieler ist, aber ich komme zum Training. Wir trainieren vernünftig. Dann spreche ich mit 2, 3 Spielern und dann fahre ich wieder nach Hause und dann war's das. Habe ich gesagt, irgendwie ist für mich logischer. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt Kollegen Wolf Fuß mal zitiere, der jetzt gerade in der Eigenleague aktiv ist, auch als ein Team hat, da war er so begeistert und erstaunt zugleich, was es heißt, so ein Team aufzubauen. Wir reden natürlich jetzt von einem ganz anderen Niveau, das ist schon klar, aber auch da sagt er, du bist so drin, welcher Spieler kommt, welcher ist krank, welcher hat schlechte Laune, welcher hat gute Laune, wer führt das Team, wer zickt nur rum, wie kriegst du das Team zusammen, wie spielt das dann am Wochenende? Also der hat diese andere Seite, er war gut, dass er diesen Einblick hat, sagt er, das kann er auch selber gebrauchen, aber das sehen wir das alles nicht irgendwie als
Außenstehende?
Ja?
Also ich glaube wirklich, dass viele Menschen unterschätzen, was in diesem Beruf oder als Trainer, aber auch in meiner Funktion alles an Arbeit dazugehört. Wie viele Termine dort anstehen, wie viele Telefonate, wie viele Beratergespräche, wie viele übergreifende Themen.
Ja, aber dann sag doch mal so einen Tag. Also du kommst dir an einem normalen Killtag.
Ich bin meistens um 8:30 hier. So, natürlich ist man erstmal oben im Büro, checkt den Tag ab, was gibt es für Termine, spricht sich mit deiner Assistentin ab, um nochmal ein kurzes Update für den Tag zu machen. Dann hast du vielleicht schon 1, 2 Telefonate auf der Herfahrt hier zur Geschäftsstelle. Dann bist du drüben, weil meistens morgens trainiert wird, bist du drüben beim Trainer kurz, hast du sicherlich da ein paar Gespräche mit den Spielern, mit dem Staff, mit den Verantwortlichen drüben. Wenn es möglich ist, ich schaffe es mittlerweile nicht mehr, jedes Training zu schauen. Ich versuche zumindest ab und an noch Trainingseinheiten auch zu verfolgen, um dran zu bleiben, um Entwicklungen auch zu sehen. Weil wenn ich mit einem Spieler rede, dann möchte ich auch wissen, wo er steht und was er leistet. Oder wenn ich mit einem Berater rede, um ihm Feedback zu geben. Und nachmittags gibt es unfassbar viele Termine, einfach intern mit Personal, mit der Scouting-Abteilung, Beratern, Schnittstellen mit der Finanzabteilung, dann hast du mit der Rechtsabteilung wieder irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Vertragsthemen, dann ist man schon in der Kaderplanung fürs nächste Jahr, dann hat man noch einen Spieler, der unzufrieden ist oder es ist ein großes Thema. Sitzt man bei der DFL zusammen, ich bin in der Kommission, man hat übergreifende strategische Themen im Club, was vielleicht die Erweiterung unseres Feldes angehen. Wir haben viele, viele Reisen, also ehrlich gesagt, ich würde dich gerne mal für ein paar Tage einladen.
Wenn nicht,
es ist wirklich ein spannender Beruf.
Wir machen das viele so, Menschen. Wenn du mir das Angebot machst, ich mache ein Praktikum bei dir, ohne Scheiß. Mhm. Ich bin mal ein paar Tage da.
Du wirst überrascht sein,
dann, wie
viele Themen
am Ende bei mir. Bleibt natürlich alles.
Bleibt ja alles da. Kommt nicht ins Podcast.
Nein, aber wirklich. Also gewährst du mir Einblick? 2 Tage. Kriegst du das durch bei den Gremien?
Ja, bei den Gremien.
Ja, du musst ja irgendeinen fragen. Ich sag mal so, ich habe jetzt hier, oder?
Es gibt ja eigentlich keine Praktikantenstellen, das stimmt.
Könntest du mal fragen für mich? Ist mein Ernst.
Wenn ich dich mal dazu nehme, dann würde ich dir das selber geben, aber wir müssen natürlich gucken, dass wir jetzt nicht unbedingt bei der Scouting-Sitzung dabei haben, wo die nächsten Spieler für den neuen Sommer besprochen werden und vielleicht mit George Mendes gerade über die Thematiken Adeyemi zu sprechen oder mit dem Berater von Schlotterbeck.
Ja.
Vielleicht bei den Gesprächen würdest du gerne dabei sein, ich weiß, aber.
Also ich komme mal einen Tag.
Ja, wir bauen mal ein kleines Programm für dich.
Ja, gut. Aber ich möchte nicht beim Training mitmachen. Das ist ganz wichtig. Nicht bei Nico Kovac. Nein, ich glaube, dass das ein sehr guter Trainer ist und dieses Klischee, was ihm immer noch anhängt, ne, der harte Arbeiter und so, das hat sich auch alles total gewandelt. Aber ich möchte nochmal ganz kurz zurück, weil du gesagt hast, mit dem Coaching und ihr habt ja auch einen tollen Coach hier, ich glaube, Philipp Staux betreut ja eure Mannschaft immer noch. Können das alle wahrnehmen? Also die Spieler, du, Nico, oder ist er nur für die Mannschaft da oder würdest du das gar nicht wollen, dass du in Anführungsstrichen zum gleichen Coach gehst wie die Spieler?
Also ehrlich gesagt, ich habe mir über dieses Themenfeld sehr viele Gedanken gemacht, weil ich glaube, dass das Thema mentale Gesundheit, psychologische Betreuung ein großes Thema im Fußball ist. Es war früher ein Tabuthema. Ich finde, wir sind froh, dass wir uns dem Thema geöffnet haben. Als ich damals Philipp Laux vor, ich glaube, 7 Jahren hier zu Borussia Dortmund geholt habe, hat jeder gedacht, oh, jetzt kommt er mit einer roten Couch um die Ecke und jetzt gibt's nur Problemfälle. Ich glaube,
toller Mensch übrigens.
Super, super Mensch. Ich habe ja auch mit ihm noch hier zusammengespielt und
Torwart.
Die Torhüter sind ja wohl die Torhüter immer ein bisschen.
Die Linksaußen, ja, genau. Die alte Geschichte.
Aber Philipp ist ein ganz toller Mensch, der jetzt ja auch mal in der Nationalmannschaft arbeitet und ich halte dieses Themengebiet für extrem wichtig. Weil der Druck, der mittlerweile in diesem Geschäft ist, einfach extrem ist. Und Spieler, natürlich auch Mitarbeiter, alle können sich an ihn wenden. Nicht jeder nutzt das Angebot. Ich weiß auch, dass viele Spieler externe Hilfe nehmen, weil sie das Gefühl haben, dass vielleicht jemand, der aus dem Club kommt, gewisse Verschwiegenheitsthemen vielleicht so ein bisschen als Problem empfindet. Aber ich kann sagen, also das habe ich bei Philipp noch nie erlebt. Der schützt sein Metier und hat da auch eine klare Ethik. Aber ich glaube, diese Menschen sind unfassbar wichtig, um Orientierung, Ziele zu gehen, eine Art von Motivation, Persönlichkeitsprofile. Wir machen Soziogramme gemeinsam. Also ich finde das total spannend, auch mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten, um Gruppendynamiken entstehen zu lassen, um zu sehen, wie ist eine Kabine zusammengebaut, welche Attribute fehlen uns in der Mannschaft, um Erfolg zu antizipieren, wer ist in schwierigen Zeiten da, wer ist so der Träger innerhalb einer Truppe, an wen heften sich die jungen Spieler. Also es ist total spannend, wenn man sich mit Persönlichkeitsprofilen, und das gehört ja an meinem Job dazu, ich versuche ja auch eine Mannschaft zusammenzustellen, nicht nur auf Talent, das den Fußball betrifft, sondern auch Charaktereigenschaften abzubilden und zu sagen, wie entwickeln wir eine Gruppe und welche Rolle hat ein Trainer? Was brauchen wir aktuell für einen Trainer? Welche Gruppe haben wir? Welcher Trainer passt zu dieser Gruppe? Deswegen passt Nico super gut im Moment, nachdem wir ja sehr viele junge Trainer auch hatten jetzt dazu, mit seiner Erfahrung, mit seiner Stabilität, diese Mannschaft zu führen. Also ich glaube, dass auch gerade so Menschen wie Philipp Verein unglaublich gut tun, aber man muss ein klares Rollenverständnis haben und man muss auch den Spielern klar zu verstehen geben, dass es keine Pflicht ist. Es muss ein freiwilliges Angebot sein, was übrigens ganz viele Menschen in Anspruch nehmen und auch Mitarbeiter mittlerweile, die auch viel reisen, Familiendrucksituationen haben. Man darf das nicht unterschätzen. Das ist im Staff auch ein großes Thema. Deswegen finde ich super, dass wir Ansprechpartner haben und auch mentale Gesundheit damit vorbeugen.
Also kümmerst du dich
oder Themenfeld?
Nein, aber auch
ja.
Um den seelischen, geistigen Zustand eures Gesamtumfelds sozusagen, ja. Damit das alles vernünftig
funktioniert. Das ganze System muss gut funktionieren, es muss eine gute Energie sein, aber ich glaube, sie Dinge aufzubauen, irgendwann muss ich die auch loslassen in meiner Position.
Ja.
Ich baue eigentlich Felder auf, genauso wie im Wissenschaftsbereich oder im Datenbereich. Man baut Themen auf, man hat Experten und am Ende muss man denen vertrauen.
Gut, aber um das nochmal aufzugreifen, also du sagst jetzt so rein theoretisch, such dir jetzt einen neuen Mittelstürmer. Ne? Theorie. So, dann kannst du einen Kane kaufen, einen Gerassi kaufen, einen Dembélé kaufen, theoretisch. Mhm. Ja? Und suchst dann natürlich einen, okay, was hat der für Qualitäten, wie viele Tore erzielt der, was hat der für eine Kopfballstärke, wie viel Sprints macht der, was kann der für ein Pressing.
Ja.
Und dann danach guckst du, okay, wie hat er sich verhalten in den anderen Vereinen? Wie zuverlässig ist der? Gab es irgendwelche andere Themen? Hat er sich mal rausgestreikt aus zwei Verträgen? Das kommt dann danach.
Ja, also es geht um eine Bewertung des Spielers und zwar einen 360-Grad-Blick auf den Platz, außerhalb des Platzes. Man versucht so viele wie möglich Informationen zu bekommen. Wie trainiert der Spieler? Wie verhält er sich in schwierigen Zeiten? Wie geht er mit Misserfolgen um? Wie kritikfähig ist er? Aber auch, wie funktioniert sein Umfeld? Was triggert ihn? Was motiviert ihn? Wie wichtig ist Geld?
Welches Auto fährt er auch?
Ja, also ich meine, die Spieler machen es ja zumindest so, dass sie sich mittlerweile auf Instagram selber auch darstellen.
Aber auch das ist ja
relativ einfach.
Wissen wir auch, aber, dass das ja. Alles gescannt und
richtig
geguckt wird?
Aber ich finde es auch wichtig, weil die Jungs stellen sich ja selber dar und damit geben sie uns auch die Möglichkeit, sie ein Stück weit zu scannen. Also wir versuchen, einen vollumfänglichen Blick zu haben, denn Talent habe ich ehrlich gesagt in dem Fußball viel gesehen. Aber am Ende, um ein wirklicher Gewinner zu sein, um uns als Club auch weiterzubringen, braucht es mehr als nur Talent.
Mhm.
Und trotzdem werden wir auch Fehler machen, das passiert leider.
Gut, also du warst ja der Shopping-King, glaube ich mal, bei der...
Mehrfach, vielleicht schon.
Ja, bei der Bild-Zeitung und dann geht's wieder in die andere Richtung, dann funktioniert es, dann ist man der, also jetzt nicht du, sondern überhaupt, ja, ja. Dann verlierst du drei Spiele und sagst, okay, mit dem Kader wird's eh nix. Ja. Das geht so hin und her. Ich dachte jetzt nur auch, nochmal als Spieler und in der Funktion, in der du jetzt bist, Marcel Schäfer auch bei uns im Podcast gesagt, also man darf den Spielern nicht zu viel abnehmen. Ne? Also sie müssen auch schon selber irgendwelche Sachen machen. Also sie kriegen die Handyverträge auf den Tisch gelegt, sie kriegen das Auto, sie kriegen gekocht, Schuhe geputzt, Klamotten, Einkleidung, Fahrpläne, wann die wo. Also im Prinzip müssen die immer nur dieser BVB-Schnur hinterherlaufen, dann kommen sie am richtigen Platz raus, haben die richtige Schuhgröße, sie haben das ja irgendwie auch Erziehung zur Unselbstständigkeit, ne? Also ein Stück weit.
Ja, ich glaube, es geht darum, die richtige Balance zu finden. Ich glaube, dass die Jungs am Ende, dass wir den Flieger organisieren und wir den Bus stellen und wir das Essen präparieren, ich glaube, das kann man den Spielern nicht zum Vorwurf machen. Ich glaube, es gibt hier einen Bereich, den wir als professionell erachten und den müssen wir führen. Am Ende muss es auch eine Gruppe sein, weil ansonsten kommt vielleicht jeder, wann er will und jeder taucht dann am Flughafen auf, an welchem Gate auch immer. Ich glaube, alles das, was den Fußball betrifft, was professionell die Abläufe betrifft, das müssen wir vorgeben und da können die Spieler am Ende dann auch nicht sagen, ich habe da keine Lust zu kommen, da gibt's Regeln und Disziplin. Aber was darüber hinausgeht, da lassen wir die Spieler natürlich auch frei laufen und da bin ich auch bei Marcel, weil am Ende wollen wir Persönlichkeiten auf dem Platz und dafür brauchen wir Persönlichkeiten außerhalb des Platzes. Sie müssen lernen, für ihr Leben selbst verantwortlich zu sein, sich um ihre Familien, über Einkäufe selber zu kümmern. Wir bieten Programme an, um Sprache zu lernen. Wir bieten teilweise Kochkurse an. Im NLZ haben wir unglaublich viele Bildungsprogramme, um aus diesen Spielern auch tolle Menschen zu machen. Und
sag mal ein Beispiel,
Bildungsprogramme? Ja, also Sprache lernen, Umgang mit Medien, Kochkurse, dann machen sie irgendwelche Bildungsreisen. Also es passiert sehr, sehr viel drumherum, weil der Fußball ist ein Teil des Lebens und sicherlich für die Profis der wichtigste, aber das Leben drumherum endet ja nicht. Und daher bin ich ein großer Freund davon. Wir haben extra einen Bereich der Integration aufgebaut vor ein paar Jahren, weil wir wissen, dass wir gerade sehr viele junge Spieler auch zu uns holen. Das ist ein Teil unserer DNA. Deswegen müssen wir...
Das machen ja viele Vereine, logischerweise.
Ja, aber also, ich glaube, dass BVB schon ein Vorreiter war in dieser Rolle und mittlerweile machen es sehr, sehr viele, das stimmt. Aber ich glaube, wir sind in dem Bereich sehr, sehr gut, weil wir versuchen, die jungen Spieler da abzuholen, wo sie sind. Natürlich, manchmal kommen Familien mit, manchmal sitzen die dann auch teilweise alleine zu Hause. Wir müssen uns also schon ein Stück weit kümmern um die jungen Menschen. Aber sie müssen lernen, alleine über die Straße zu gehen. Denn ansonsten treffen sie auf dem Platz auch keine Entscheidung. Und wir wollen ja Führungsfiguren bilden.
Zurück zu dir. Du hättest das, was du jetzt machst, 24/7, du hättest auch TV-Experte bleiben können oder so wie Bastian Schweinsteiger, der das auch mal macht und sonst vielleicht andere Dinge macht, vielleicht das Leben etwas mehr genießt. Ja, vielleicht ist es so. Aber wie gesagt, du bist ja der Charakter, der du bist. Was ist die Motivation, das alles zu machen? Nicht zu sagen, ich mache jetzt einfach mal eine Pause. Ich mache jetzt 2 Jahre mal nichts. Also ich mache eine Bildungsreise, ich lerne eine neue Sprache, nehme meine Kinder mit und fahre mal irgendwo hin. Also warum tust du dir das an?
Ja, die Frage kriege ich häufiger gestellt von vielen Menschen, gerade wenn es mal im Umfeld auch wieder unruhig wird oder in den letzten Jahren hatten wir hier auch schwierige Zeiten. Ich glaube, dass ich leidensfähig sein kann, dass ich aber nie aufgebe. Das hat mich, glaube ich, als Spieler schon geprägt. Und das, wovon wir vorhin auch kurz gesprochen haben, diesen Wunsch nach Erfolg, diesen Hunger auf Erfolg. Ich glaube, der ist in mir nie verloren gegangen. Auch wenn ich manchmal nach draußen auch irgendwie politisch klingen muss, bin ich unglaublich akribisch in dem, Erfolg vorzubereiten und auch Erfolg irgendwie in meiner Rolle auch beeinflussen zu wollen. Ich will was gestalten, ich will mit Menschen was gestalten. Ich habe Lust darauf, mit Menschen gemeinsam an Erfolg zu arbeiten. Ich fahre ja auch heute nach Hause, wenn ich zum Beispiel als Spieler stehst du da und wenn du irgendwie erfolgreich warst, du stehst vor der Süd und du wirst gefeiert. Ich gehe ja bewusst nicht mehr auf den Platz, ich stehe immer vor der Linie, weil der Platz ist nicht mehr mein Platz. Aber ich muss ja irgendwie auch für mich irgendwie diesen Spaß, auch eine Freude, auch ein Erfolgserlebnis irgendwie sammeln wollen. Und das ziehe ich mir auch aus diesen Erlebnissen. Wenn ich die nicht mehr hätte, wenn dieser Hunger verloren gegangen wäre, dann würde ich aufhören.
Verstehe ich. Aber jetzt nehme ich 2 Spiele raus. Euer Champions League Finale. Und das letzte Spiel im 34. Spieltag gegen Mainz, wo alle geglaubt haben, ihr werdet Meister und werdet es dann am Ende doch nicht. So, wenn ihr die beiden Spiele gewinnt, seid ihr die Könige von Dortmund, vom Ruhrgebiet, von Deutschland für die nächsten 5 Jahre.
Ich würde trotzdem heute hier sitzen.
Ja.
Ich hätte danach nicht aufgehört.
Nein, aber ihr wart erfolgreich und die letzten 10 Minuten hat es dann nicht gereicht. Ich meine, das ist ja absurd. Dann wird deine Arbeit, wird alles komplett anders bewertet, wegen einer halben Stunde Fußball, die schlecht gelaufen ist.
Ja.
Das ist ja.
Ich habe mich ein bisschen frei gemacht von der Bewertung von außen. Ich glaube, dass ich mein größter Kritiker selber bin, auch wenn das mir Menschen vielleicht manchmal nicht glauben. Aber wenn ich zu Hause sitze, weiß ich, was ich gut mache, was ich nicht gut gemacht habe. Ich weiß aber auch, dass ich, finde ich, für jede Niederlage verantwortlich bin, aber auch mittlerweile nicht mehr für jeden Sieg. Ich glaube, seine Rolle zu verstehen im Konzept, was ist der Sportdirektor, welche strategischen Aufgaben hat er, ich glaube, das zu verstehen, ist sehr, sehr wichtig. Aber ja, am Ende wird man medial stark nach Tagesaktualitäten beurteilt. Funktioniert ein Transfer oder funktioniert er nicht? Ich bin froh, dass wir Dinge, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, dass sie sich heute auszahlen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass unsere Mannschaft heute viel besser ist als im letzten Jahr. Führt das am Ende gleichzeitig dazu, dass wir in diesem Jahr Deutsche Meister werden? Womöglich, weiß ich nicht. Aber wir sind, glaube ich, viel besser dabei. Wir haben ein paar Hebel gedreht und wir haben eine Entwicklung. Und das macht mir Spaß. Mache ich das noch 20 Jahre, Sebastian? Machst du das noch 20?
Nee.
Siehst du, ich weiß es nicht. Also wir sind am Ende ja schon ein bisschen verrückt. Also man muss schon ein bisschen verrückt sein.
Beim Fernsehen ist es die natürliche Auslese. Mit der Qualität der Übertragung und deiner immer, diese Falten werden ja immer sichtbarer sozusagen, weil die Qualität der Übertragung ja immer steigt.
Es ist auch viel Marketing. Du musst dich auch mittlerweile gut verkaufen. Du musst auch irgendwie in den Medien spielen. Ich habe vielleicht an der einen Stelle das auch ein bisschen falsch gemacht in meiner Karriere, aber ich bin mir treu geblieben und das ist gut.
Gibt's Fairness, wenn du auf der Position gegenüber oder mit Kollegen, mit Beratern, also du musst Verträge verlängern, willst vielleicht Spieler von anderen Vereinen, die haben aber noch 1,5 Jahre Vertrag, da darf man ja eigentlich nicht drauf zugreifen, sondern erst ein halbes Jahr vorher. Du möchtest aber den Spieler wirklich schon frühzeitig überreden, das gilt für eure Spieler genauso. Hast du Angst vor Spielern, die streiken? Gibt es
Fairness, ja.
Vertrauen, Berater?
Ja, also ich würde sagen, wir versuchen alle in unserem Rahmen so fair wie möglich miteinander umzugehen, aber natürlich sind wir auch irgendwie in diesen ganzen Marktgesetzen ein Stück weit getrieben und müssen auch irgendwie schnell sein, wir müssen irgendwie kreativ sein, wir müssen womöglich auch manchmal hart sein. Das gehört dazu, unangenehme Entscheidungen auch zu treffen in meiner Rolle ist unabdingbar. Und trotzdem, und das ist für mich das Wichtigste, es geht um Respekt. Es geht darum, respektvoll mit jeder Partei. Ist es der Vater? Ist es der Berater? Ist es der Club? Am Ende respektiert man die andere Position. Man hat einen eigenen Standpunkt. Es gibt unterschiedliche Interessen. Es wird über Geld gefeilscht. Es geht um sehr hohe Beträge. Aber am Ende geht es vor allem darum, die andere Seite auch zu respektieren. Irgendwann auch Nein zu sagen. Ich finde, das Recht hat hier jeder. Ich mach das nicht. Wir machen das nicht. Wir verpflichten den Spieler nicht. Das hat uns nicht gefallen. Oder wir machen es trotzdem. Ich finde, das Recht hat jeder. Aber Respekt, weil man doch weiß, dass man sich in dieser Branche sehr, sehr häufig begegnet. Und ich hasse Menschen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, die am letzten Tag noch um die Ecke kommen und drehen das Ding nochmal weiter, weil sie wissen, sie haben jetzt vielleicht eine bessere Verhandlungsposition. Ich sag dir, der Moment wird wieder kommen, wo ich ihm dann gesagt habe, oder das war auch schon bei mehreren Leuten so, du wirst nochmal hier sitzen und dann bist du in einer anderen Verhandlungsrolle. Und deswegen geht's um Leben und Leben lassen. Aber ja, Respekt ist für mich unglaublich wichtig. Der Umgang, es geht um Werte. Ist ein großes Wort?
Ja, wollte ich gerade sagen. Wir reden natürlich auch über viel, 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 viel Geld.
Ja, und trotzdem kann man trotz hoher Beträge vernünftig miteinander umgehen.
Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass jeder irgendwie seine Position am besten vermarkten möchte, logischerweise. Also wer auch immer die Motivation da hinten antreibt, ob es der Spieler selber ist, ob es die Familie ist und so weiter und so weiter. Aber
jeder muss als Gewinner irgendwie rausgehen am Ende, das ist schon klar.
Deswegen das funktioniert ja nicht. Du kannst, wenn du drei Parteien hast oder vier.
Ja, du musstest, die Königsaufgabe ist doch am Ende, alle als Gewinner aussehen zu lassen.
Ja.
Das ist doch eigentlich das Schönste, dass der Berater das Gefühl hat, er hat den besten Vertrag gekriegt, wir sind froh, dass wir den Spieler haben, der Spieler ist happy und der andere Club hat sein Geld auch gekriegt. Ja, kann ich dir genug Beispiele aufgeben, wo es am Ende ausgeht?
Gut, dann nehmen wir das mal so hin. Weißt du, was ich nicht vergessen habe, aber weil wir direkt so intensiv eingestiegen sind in unser Gespräch, also dass wir in Dortmund-Brackel sind bei euch am Trainingsgelände, ja, in eurem Studio, was ihr für solche Anlässe auch nutzt. Und für die, die dich vielleicht nicht alle kennen, die dich hören, sage ich nochmal ganz kurz, wer du bist, was du gemacht hast. Sebastian Walter Kiel, ja, geboren 1980 in Fulda.
Dass du jetzt den Walter genommen hast, das finde ich sehr gut.
Du warst Profi bei Hannover, Freiburg und in Dortmund. Hast natürlich 31 Länderspiele gemacht, an Weltmeisterschaften und Europameisterschaften teilgenommen, Vize-Weltmeister gewonnen, Spiel um Platz 3 und so weiter und so weiter. Also eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche Karriere bestritten bei den Vereinen und vor allem beim BVB. Mit diesem, was wir eben hatten, mit dem Rausstreiken, verfolgst du das? Denkst du, das kann doch nicht sein, weil das ja immer wieder kommt, logischerweise? Also das der Isaac jetzt, der bei euch ja auch war, wo alle gesagt haben, Mensch, was macht der beim BVB? Der ist doch gar nicht Bundesliga-tauglich, ist jetzt auf einmal der Transfer in der Premier League, ist ja auch Wahnsinn, finde ich. Ne? Also wird dir so gesehen, ja, irgendwie kommt mal rein, funktioniert aber nicht, macht dann Umweg und auf einmal geht der Stern auf.
Wird in der Zukunft auch häufiger passieren. Definitiv nicht nur bei Borussia Dortmund, sicherlich auch bei anderen Vereinen.
Nee, wollte ich gar sagen.
Das daher
ist ja nur ein Beispiel.
Genau, es ist. Ich glaube, am Ende geht es im Fußball auch viel um Timing, geht um die Situation. Wann ist ein Spieler an welchem Ort? Ist er schon so weit für Borussia Dortmund zu spielen? Braucht er vielleicht noch 2 Jahre? Ich glaube, dass sich bei uns auch ganz viele Spieler entwickelt haben, die am Ende vielleicht nicht den Sprung direkt zu Borussia Dortmund geschafft haben, aber über Umwege in der Bundesliga gelandet sind, vielleicht Umwege auch Nationalspieler geworden sind. Marco Reus war mal irgendwann mal woanders, den haben wir dann wieder zurückgeholt von Gladbach.
Ja.
Solche Dinge werden passieren und Isak, den du gerade genannt hast, ja, das Talent hat bei Borussia Dortmund jeder gesehen, sonst hätten wir ihn nicht verpflichtet, aber es war nicht der richtige Moment, es war nicht das richtige Setting für ihn und er hat ehrlich gesagt noch ein paar Jahre gebraucht, um der Isak zu werden, der er heute ist. Und diese Geschichten wird es im Fußball ohne Ende auch in der Zukunft geben.
Hm. Ja, das ist ja das Spannende, auch wenn wir jetzt drauf gucken. Also ein Gerassi, den findest du ja nicht, der ist ja da. Also der spielt, ist ein sehr guter Spieler. Dann überlegt ihr euch, okay, was kostet der? Der passt gut zu uns, dann wird mit dem VfB Stuttgart verhandelt und so weiter und so weiter. Also der ist ja einfach, du siehst ja, dass der super ist. So, jetzt brauchst du aber einen wie den Isaac zum Beispiel, der Isaac. Den findest du, den findet ihr, wo ihr sagt, pass auf, der hat Wahnsinnspotenzial. Den können wir jetzt kriegen und der könnte rein theoretisch bei uns so durchstarten, wie er jetzt theoretisch. Also wie findest du dann die sozusagen, also die du dann groß machst? Und nimmst dir nicht eben den, der sowieso, der vor deiner Nase rumturnt, also jetzt, keine Ahnung, den nächsten Schritt machen will von einem guten Verein zu einem sehr großen Traditionsverein, wie ihr es ja seid?
Du, das ist eine große Frage, weil am Ende ist bei der Personalauswahl bei den Spielern natürlich ganz verschiedene Themen spielen da eine Rolle. Wenn ich einen Neuner verpflichte, muss ich erstmal schauen, Muss das sofort funktionieren? Brauche ich sofort einen, der mir 25 Tore schießt? Und das war bei Gerassi in den letzten Jahren einfach extrem wichtig, dass wir jemanden haben, der sofort für uns performt. Das sieht man bei Bayern auch mit Kane. Der ist sofort da, der hat ein Alter, der hat eine Fähigkeit, dem ist auch egal, wo er spielt und am Ende schießt er Tore.
Ja, vorher hatten die Lewandowski, also die haben ja immer irgendeinen, der immer
30. Aber Bayern München braucht genauso jemanden als Nummer 9, der jetzt nicht noch irgendwie 2 Jahre braucht, um sich zu entwickeln, der muss von Anfang an funktionieren. Aber die Krux ist ja eigentlich dahinter, jemanden aufzubauen, der dann theoretisch mal der Nachfolger von dem sein kann. Wir hatten das damals früher mit Barrios und Lewandowski, wo Lewandowski einfach nochmal ein Jahr gereift ist. Wir haben jetzt eine Situation mit Fabio Silva geschaffen, hinter Serhou Guirassy, um vielleicht irgendwann mal sich in diese Rolle hineinzuentwickeln. Aber die Erwartungshaltung, die natürlich bei einem Club wie Borussia Dortmund da ist, dass ein Spieler kommt, sofort funktioniert, ist extrem groß. Wir haben trotzdem die Aufgabe, junge Spieler heranzuführen, vor allem auch Talente immer wieder auch zu sehen, im Ausland auch für Talente immer wieder ein offenes Auge zu haben und auch Marktwerte zu kreieren. Weil ab einem gewissen Punkt muss Borussia Dortmund auch verkaufen. Das ist aber auch okay. Es gibt ein paar Clubs, die sind über uns im wirtschaftlichen Ranking, auch wenn wir meistens oder zu häufig jetzt auch in den letzten Jahren sportlich sehr gut performt haben. Wir waren 2-mal hintereinander unter den besten 8 in der Champions League. Wir waren beim Club World Cup dabei. Ich glaube, dass wir im Konzert der Großen schon auch eine verlässliche Größe sind, gerade in der Champions League. Und gleichwohl wissen wir, dass wir ab einem gewissen Punkt Spieler verkaufen müssen. Deswegen müssen wir junge Spieler holen, wir müssen sie ausbilden, weiterentwickeln und brauchen trotzdem eine Balance zwischen Erfahrung, Verlässlichkeit, einer gewissen Teamstruktur, jungen und hungrigen Spielern. Dieses Konstrukt muss am Ende funktionieren, weil wir können uns normal auch nicht erlauben, nicht in der Champions League zu spielen. Deswegen waren die letzten beiden Jahre ehrlich gesagt für uns nicht so ganz einfach, weil es sehr lange gedauert hat, um...
Ja, für dich auch nicht. Ne?
Ja?
Also wenn du erst am letzten Spieltag weißt, wo du landest.
Kannst. Ja. Genau, weil am Ende sind wir wirtschaftlich auch davon abhängig.
Die Spieler wollen es aber auch wissen, die zu euch kommen.
Spieler wollen es wissen und am Ende beruht auf dieser Champions League-Planung natürlich ganz, ganz viel. War nicht ganz einfach im letzten Jahr, ehrlich gesagt. Deswegen tun wir gut daran, jetzt so einen guten Lauf zu haben und hoffentlich unsere Ziele auch frühzeitig zu erreichen. Mhm.
Gut, ihr habt jetzt viele Nationalspieler. Das ist ja fast schon...
Haben wir aber immer.
Ja, aber jetzt, wenn ich so sehe, Abstellung, wer da alles spielt und wer reinkommt, gibt einen großen Bayern-Block, gibt aber auch viele vom BVB, die spielen.
Wir werden mit den größten Block haben, sage ich, zur Weltmeisterschaft. Das ist meine Prognose. Ich glaube, dass bei uns eine Menge Spieler eine große Chance haben, bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein. Und ich glaube an 2 Blöcke, Bayern München und Borussia Dortmund.
Der erste Block, der ist ja schon traditionell sozusagen immer da. Das ist ja auch der große Konkurrent. Aber nochmal zurück zum Vertrauen und was wir gerade hatten mit Spielern, Vereinen und so weiter. Also, dass jeder irgendwie vielleicht als Gewinner rausgeht. Jetzt hast du einen guten Spieler, der heißt Schlotterbeck, der hat noch 1,5 Jahre Vertrag und der spielt sehr gut, der will Titel gewinnen. Du kannst ihm sagen, pass auf, wäre doch toll, wenn du für uns eine Figur wärst für den BVB. Du bist ein super Typ, du hast Ausstrahlung, hast tolle Spieleröffnung, bist ein sehr guter Spieler, du kannst bei uns sehr viel Geld verdienen. Ja. Und weißt aber natürlich im Hintergrund auch, der möchte vielleicht Deutscher Meister werden, die Champions League gewinnen, fragt sich, mit welchem Verein kann ich das machen? Und du weißt natürlich auch, dass im Hintergrund jemand sagt, der Schlotterbeck ist ein super Kicker oder irgendein anderer, was ja auch gut ist für dich, dass jemand deine Spieler interessant findet. Das kannst du ja nicht verhindern.
Nö, kann ich nicht. Ist ja erstmal gut, dass andere Clubs unsere Spieler auch gut finden. Das zeigt, dass wir die richtige Auswahl getroffen haben und dass wir eine hohe Qualität haben. Aber ja, am Ende werden Spieler Borussia Dortmund verlassen. Das wird es in Zukunft auch geben. Wir müssen darauf vorbereitet sein. Wir müssen trotzdem versuchen, die besten Spieler, die wir haben, so lange wie möglich an diesen Club zu binden. Aber wir haben es auch immer wieder geschafft, ein Haaland zu ersetzen. Wir haben es geschafft, einen Sancho zu ersetzen. Wir haben einen Bellingham zu ersetzen. Und wir werden das auch in Zukunft schaffen. Wir wollen mit Nico verlängern. Das ist nicht der einzige Spieler, mit dem wir verlängern wollen. Und wir wollen um ihn herum natürlich auch was weiter aufbauen. Aber es wird vielleicht irgendwann mal der Moment kommen, wo uns Spieler verlassen. Und dann geht's für Borussia Dortmund trotzdem weiter. Da bin ich relativ schmerzbefreit, weil ich sage, dass der Club über jedem Spieler steht. Dann ist die Geschichte, wird die weitergeschrieben. Wenn ich nicht mehr da bin, geht's übrigens auch weiter.
Aber das doch, 100%ig. Also,
ich glaube, man muss aber wissen, dass man sich nicht so wichtig nimmt in dem System. Und trotzdem die guten Spieler willst du immer behalten und da wirst du alles tun. Wir werden an Schmerzgrenzen gehen. Wir haben auch mittlerweile unsere Grenzen auch schon verschoben. Wir bezahlen mittlerweile auch bei Borussia Dortmund sehr, sehr gutes Geld und versuchen auch sehr kreativ zu sein. Und ich glaube, und deswegen, weil du es vorhin angesprochen hast, wir wären fast deutscher Meister geworden, aber wir haben um die Meisterschaft gespielt. Wir waren im Champions-League-Finale. Wir waren unter den besten 8 Clubs erneut in Europa. Das sind doch tolle Ziele, die man als Spieler erstmal mit welchen Clubs auch erreichen kann. Also Borussia Dortmund wird immer um Titel spielen und am Ende sind die Jungs noch selber dafür verantwortlich, dass wir dann den letzten Schritt machen. Da kann ich womöglich am letzten Spieltag wenig dazu beitragen.
Würdest du den gerne nochmal spielen, den letzten
Spieltag? Ich würde den gerne nochmal spielen. Ich habe den noch ein paar Mal durchgespielt. Und ich würde auch gerne nochmal einen Elfmeter schießen an dem Tag. Aber es ist.
Und dieses Champions-League-Finale gegen die Bayern, würdest du das auch gerne nochmal spielen?
Das würde ich auch gerne nochmal spielen. Da gab es übrigens auch, hätten wir da einen Videoschiedsrichter gehabt. Ach komm, hör auf.
Ja, aber
es ist leider etwas...
Hängst du da dran an solchen Momenten?
Ah ja, also ich war im WM-Finale, ich war im UEFA-Pokalfinale, ich war im Champions-League-Finale. Wäre schon geil gewesen, das eine oder andere Ding nochmal zu holen. Ich meine, mein Kleiner wird sich womöglich nie mehr daran erinnern, dass der Papa das mal erreicht hat, aber mein Großer weiß
es nicht. Kannst du mir im Videotagebuch, kannst du ihm
ja sozusagen. Ja, das sind natürlich Momente, die kommen im Leben nicht mehr so häufig und ich habe das gerade nach dem Champions-League-Finale, ich meine, es gibt auch, glaube ich, nicht so viele, die als Spieler und in der verantwortlichen Position im Champions-League-Finale waren. Die Momente kommen leider bei Borussia Dortmund nicht alle 5 Jahre. Man muss hart dafür arbeiten und es braucht auch ein bisschen Glück an der einen oder anderen Stelle. Daher, ja, aber ich, ehrlich gesagt, bin ich jemand, der die Vergangenheit sehr schnell beiseite packt. Okay, next. Das war auch etwas, was in meinem Leben als Spieler auch häufig geholfen hat. Das ist passiert, Ball ist abgehakt, Fehlpass ist gespielt, lass nach vorne gucken.
Aber wenn du planst, also wir waren ja schon, durften ja schon bei einigen deiner Kollegen auch, sind ja auch viele Ex-Leute, also Marcel Schäfer und Krösche und Eberl und Kehl und Rufen Schröder jetzt neu wieder zurück in der Bundesliga, also viele mit viel Erfahrung auf dem Platz. Wir haben dann so eine große Tafel, so eine Magnettafel, da stehen so die ersten 15, vielleicht die paar Verletzten so rechts, paar Perspektivspieler und dann kommen da unten so ein paar, wo du sagst, okay, das könnte was sein für uns, ne? Also verschiebst du das im Kopf? Wie groß ist dieser Korridor? Wie hast du diese Tafel? Also wenn du eine hast, hast du das immer, schwirrt das immer mit dir rum?
Ich habe eine Tafel, aber wir machen natürlich auch sehr viel digital, aber ja, ich habe meinen Kader eigentlich jeden Tag im Kopf.
Den nächsten dann schon?
Ja. Also du bist eigentlich in meiner Funktion immer, versuchst du mindestens ein halbes Jahr, eher ein Jahr voraus zu sein. Also eigentlich mache ich mir heute ja schon wieder Gedanken darüber, was im Sommer 26 passiert. Welche Spieler können uns verlassen? Worauf müssen wir uns vielleicht vorbereiten? Welche Spieler haben wir jetzt aber auch schon im Blick? Ich führe ja jetzt parallel auch schon wieder Gespräche für die neue Saison. Also das sind natürlich Themen, das ist ein fortwährender Prozess. Es gibt eigentlich keine Phase in meinem Beruf, wo Ruhe einkehrt, weil eigentlich immer was ist. Und dann sind manchmal die Tagesaktualitäten wichtiger, manchmal sind strategische Themen wichtiger. Aber es geht immer um die Mannschaft und es geht um die Zusammenstellung des Kaders und dann auch noch wirtschaftliche Themen. Wir müssen ja alles auch noch irgendwie bezahlen können.
Ja, aber jetzt, also es ist ja eigentlich auch absurd. Du holst jetzt einen Spieler, der gut also mit den ganzen Argumenten, die wir eben abgewogen haben, der finanziell reinpasst, der ein guter Spieler ist, der
die Mannschaft charakterlich
ist. So, ja, und dann wird er bei euch noch besser. Und in dem Moment, wo er wirklich richtig performt, weißt du ja schon wieder, okay.
Es kommt der Moment, wenn er geht.
Ja, also ich muss jetzt schon wieder, wenn das so weitergeht, weiß ich, dass wahrscheinlich ein Angebot kommt, wo der Verein sagt, pass auf, Sebastian, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber nachdenken, für dreistellig, also oder je nachdem, in Mio müssen wir den verkaufen. Ist das ein gutes Gefühl oder ein blödes Gefühl?
Ich glaube, es geht gar nicht darum, dieses Gefühl zuzulassen. Natürlich hätte ich gerne die beste Mannschaft. Und wenn man mal überlegt, wie viele Spieler wir in den letzten Jahren haben, hätten wir die alle vielleicht noch ein Jahr gemeinsam irgendwie versuchen halten zu können. Vielleicht wären wir damals noch viel erfolgreicher gewesen. Es ist ein Teil des Aufgabenfeldes. Und du musst in meiner Funktion dich immer neu entdecken und den Club auch immer wieder neu entwickeln. Es ist ein ständiges neues Entwickeln. Du kannst dich nicht ausruhen auf Erfolg, weil es macht keinen Sinn. Denn dann werden dir 2-3 Spieler weggekauft. Als wir damals so erfolgreich mit Jürgen Klopp waren, dann kam Bayern München, haben sie uns erstmal den einen oder anderen weggenommen. Das ist auch ein Strategiethema. Vielleicht haben wir es dann auch, als wir Stuttgart mit Gerassi und Anton haben wir denen auch ein bisschen wehgetan. Aber du bist nie in der Lage eigentlich, dich hinzusetzen, zu genießen und auszuruhen. Du musst eigentlich immer wieder in Bewegung sein und dich neu entdecken. Es gibt keine Garantie für Erfolg, leider.
Ja, total. Aber wenn ich jetzt Dino Topmöller wäre,
dann
würde ich auch sagen, boah, die Ansprüche sind ganz schön groß in Frankfurt und wir holen tolle Spieler. Ich bin mit meinem Team in der Lage, die Spieler wirklich...
Aber das weiß er doch, was wir denn sonst machen.
Aber
er, also ich meine, das ist doch geil trotzdem.
Ja, trotzdem, aber am Ende ist er wieder weg. Und jeder geht ja irgendwie dem anderen auf den Keks. Ne? Also die Nürnberger sagen, die Frankfurter gehen das mal auf den Keks, weil sie den ganzen Spieler wegkaufen. Die Frankfurter oder die Dortmund sagt, die Premier League gehen mir echt auf den Keks, weil immer wenn ich einen habe. Und also es ist ja
Obersteckt
unter.
Ja, es gibt doch 8 Clubs vielleicht, die das nicht müssen. Bayern München muss womöglich einen Spieler nicht verkaufen. Aber alle anderen in der Liga müssen es.
Meine nächste Frage war ja, also jetzt hast du dir einen Spieler ausgeguckt oder ihr euch mit dem Scouting, mit dem Trainer, so der kostet jetzt, sage ich mal, 30 Millionen. Und dann fahndest du mit dem Spieler, mit dem Berater, sagst, das ist meine Vorstellung, das und das möchte ich machen, zeigst ihm die Perspektive auf und wie weit, in welche Gremien, bis das dann alles so durch ist, dauert das manchmal 2 Tage und manchmal 4 Monate oder wie ist die Range?
Um Entscheidungen, also ja. Entscheidungen werden natürlich, also bevor ich da sitze, werden die Entscheidungen vorbereitet und natürlich sitzt man dann auch jetzt in der Funktion mit Lars zusammen, Aki natürlich, der mit im Boot ist, natürlich bespricht man die Themen intern, auch in der Geschäftsführung, um sich gewisse Budgets und freigeben zu lassen und natürlich trotzdem in der Verantwortlichkeit bleibt der Sport ja hier.
Aber dann sagt irgendeiner, pass auf, wenn die 33 Millionen wollen, dann machen wir es auch noch, aber danach... Kein Euro mehr oder gibt es so einen Satz oder gibt es
nicht? Also sagen wir mal so, den am Ende sind wir ja verantwortlich für unsere Budgets. Wir haben gewisse Gelder, die wir ausgeben können und am Ende müssen wir entscheiden, wie viel ist uns dieser Spieler wert, aber wir müssen auch eine andere Position kaufen. Das heißt, wenn wir für den mehr ausgeben, können wir für diese Position womöglich etwas weniger ausgeben. Also ich glaube, man muss am Ende vorbereitet sein auf verschiedene Szenarien, auch verschiedene Talentkategorien auch, weil verschiedene Talentkategorien am Ende auch unterschiedliche Preise bedeuten. Aber natürlich bespricht man die Dinge und es gehören bei Borussia Dortmund natürlich auch Gremien dazu, die gewisse Budgets verantworten, verabschieden. Und in dem Rahmen versuchen wir uns zu bewegen. Aber wir müssen vor allem sportlich erfolgreich sein. Dafür braucht es gute Spieler. Und dafür müssen wir leider heute sehr viel Geld bezahlen, weil die Welt hat sich doch gedreht. Und gerade durch die Präsenz der Engländer, durch den verrückten Markt auch
dort.
Aber
die zahlen ja zu viel Geld, nach meiner Meinung.
Ja, aber sie bezahlen auch sehr viel Geld für Mittelmaß.
Das sag ich ja.
Was also, am Ende dazu führt, dass wir für Qualität womöglich noch mehr Geld bezahlen müssen. Also sprich, wenn die mittelmäßigen Spieler schon zu viel Geld verdienen und am Ende zu hohe Ablösekosten, dann führt es ja nicht dazu, dass wir die Spieler günstiger oder besser bekommen. Wir müssen also entweder schneller sein, kreativer sein.
Ja, aber wenn jetzt rein theoretisch der BVB hätte mittelmäßige Spieler und ein anderer Verein und verkauft die für viel, 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 viel mehr Geld, als sie eigentlich wert sind und kriegt das Geld für den Premier League, ist ja auch ein guter Punkt.
Das ist auf jeden Fall in dem Moment eine geile Situation für den Club. Man darf auch manchmal das ausnutzen, was die Engländer tun, das stimmt, aber.
Ist der BVB ein Club, der schnell entscheidet? Also jetzt wird ja immer das Beispiel RB Leipzig rangeführt. Ne? Ganz, also wirklich sehr schlanke Strukturen, schnelle Entscheidungswege. Ist das ein Vorteil? Ist es beim BVB anders? Genauso schnell, langsamer, kann man das gar nicht sagen?
Ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier langsam arbeiten, langsame Entscheidungen herbeiführen. Ich glaube, wenn wir überzeugt sind, dann marschieren wir los und dann versuchen wir unser Bestes. Aber wir wissen trotzdem, dass wir natürlich bei den Spielern, in denen wir dran sind, auch mehrere Mitkonkurrenten haben, die auch Argumente haben. Und manchmal braucht es auch ein bisschen Zeit und Geduld. Im Transfersommer in diesem Jahr war zum Beispiel am Ende ein bisschen Geduld gefragt. Aber es war mir immer klar, dass noch Türen aufgehen. Es war mir klar, dass wir Dinge noch umsetzen werden. Und ich bin ehrlich gesagt auch mit unserem Transfersommer sehr zufrieden. Auch wenn es natürlich immer früher noch besser wäre für einen Trainer, damit sich die Mannschaft eher einspielt. Aber ich finde, wir machen das hier richtig gut bei Borussia Dortmund. Das haben sie auch in der Vergangenheit gut gemacht. Und das hat mit Aki und Michael schon sehr gut funktioniert. Die Dinge habe ich dann ein Stück weit übernommen. Jetzt ist Lars mit dabei und großes Vertrauensverhältnis. Kann man die Dinge immer mal besser machen? Womöglich, ja.
Gut, aber das kann ja jeder.
Das ist ja so. Also wenn man
glücklicherweise ist.
Aber sich heute hinzusetzen und zu sagen, es ist alles immer super, ist ja auch scheiße.
Nee. Was war denn dein verrücktester Gedanke? Also ich sage mal, keine Ahnung, Cristiano Ronaldo hättest du mal haben können. Hätte aber nur so semi-Sinn gemacht, aber eigentlich wäre es doch irgendwie ganz cool gewesen. Also oder irgendwas anderes in der Richtung. Also,
ja, komm, ja, ich kann nur sagen, ja.
Ja?
Ja.
Wen?
Ja.
Wen? Ronaldo.
es war zumindest mal ein Thema, aber dieser Club wird häufig mit großen Namen auch in Verbindung gebracht und ich glaube, dass die Strahlkraft bei ganz, ganz vielen Spielern so groß ist. An der einen oder anderen Stelle wirst du womöglich überrascht sein, dass es auch mal Kontakt gab, aber habe ich nicht letztens irgendwas von Ibrahimovic auch mal gelesen? Also ich weiß es nicht. Gab's da nicht irgendwie auch mal eine Geschichte? Ich glaube, dass viele Spieler gerne mal bei Borussia Dortmund gespielt haben.
Aber du so für dich, dass du da mal gesessen hast und sagst, ach, wenn wir den jetzt holen, das wäre echt Wahnsinn. Also
ja.
Welcher war's? Ist ja wurscht jetzt. Also manchmal, man muss doch mal so ein bisschen out of the box denken, dass jetzt komm jetzt, ich hol den Haaland zurück. Gut, das wird schwierig, glaube ich, aber.
Ja, den können wir nicht mehr bezahlen.
Ja.
Es gab schon 2, 3 Spieler, aber es ist nie öffentlich geworden. Und ich bin dann auch ein Freund davon, wenn man mit dem Berater und dem Spieler vereinbart, dass die Themen dann hier bleiben, dann bleiben sie auch da. Deswegen tut es mir leid, jetzt bin ich ein bisschen seriös.
Nee,
ich könnte gerne ein bisschen plappern, aber.
Nee, aber ist ja auch gut.
Also dann hätten wir eine Schlagzeile.
Ich finde ja immer gut, wenn es verrückte Gedanken gibt. Ne? Und auf welchen
Doch, Gründen, die gibt's auch.
Wenn also, sie dann.
Ich glaube, dass wir uns auch ein Stück weit als Club natürlich öffnen, um auch einen gewissen Ansatz zu haben. Wir sind am Ende auch ein Stück weit, natürlich sind wir ein vor allem für den Sport verantwortlich, aber es gehören natürlich mittlerweile auch sehr viele Marketingaspekte dazu, die Auslandsvermarktung auch für die Bundesliga, also attraktive Spieler in die Bundesliga zu holen. Ich glaube, da sehen wir auch unsere Verantwortung und werden der hoffentlich auch in Zukunft gerecht werden.
Wenn wir jetzt mal so ein bisschen vorausdenken, ne? Also du hast ja jetzt, wie viele Wochenstunden würdest du sagen, machst du? 50, 60, zählst du das noch oder ist es einfach, vermischt sich das auch so ein bisschen?
Das sind auf jeden Fall mehr als 60 Stunden, auf jeden Fall. Ich bin eigentlich.
Zum Stundensatz von?
Da muss ich mal kurz ausrechnen. Spielt das eine Rolle?
Nein,
natürlich. Nein, es ist eine Menge Arbeit. Es ist 24/7. Aber nochmal, wer das in diesem Job nicht gerne macht und ein bisschen verrückt ist, der soll es am besten bleiben lassen. Also ich werde mich nicht darüber beschweren. Und wenn ich es nicht mehr machen will, dann mache ich was anderes.
Ja, auf der anderen Seite, ich verstehe das total. Du hast ja deine Motivation jetzt wirklich auch sehr bildhaft und auch einleuchtend besprochen. Was mich so ein bisschen, wie soll ich das sagen, nicht traurig, mir fällt gerade keine bessere Vokabel ein. Also du pushst deinen Verein, also es soll nachhaltig sein, die Mischung soll stimmen zwischen alt und jung, du bist auf einem guten Weg und immer wieder rupft dir einer irgendwas raus. Entweder ein Spieler oder irgendwas funktioniert sich oder einer ist verletzt. Und also so schön, so viele schöne Momente, es gibt so viel Enttäuschung, gibt es irgendwie auch. Also weißt du ungefähr, was ich meine? Also man ist ja irgendwie
aufstehen und weitermachen.
Ja?
Ja. Also ich finde, das ist doch eigentlich was Schönes im Leben. Und wenn immer nur die Sonne scheint, ist auch doof.
Ja.
Ich bin eigentlich auch ganz froh, dass wir bei Borussia Dortmund, das muss ich auch mal sagen, auch mal Phasen hatten, wo es mal nicht so gut lief, weil die Menschen wissen dann, den Erfolg auch wieder ein bisschen anders zu schätzen.
Ja, wohl, die Südtribüne war schon sehr, also da gab es ja auch Phasen.
Aber wir hatten ja schlimmere Phasen in 2004, 2005. Ja. Wir hatten mal Jahre, wo wir 13. waren am Tabellenende. Also in den letzten Jahren, muss man ja sagen, sind wir sportlich. Ja,
oder Latte, Matthias Sammer damals, da, wo seid ihr dem Abstieg von der Schippe gesprungen?
Ja, das war dann noch
sensationelles Gespann, die zwei
damals. Ja, genau. Also ich habe es aus dem Fernsehen damals.
Dass die zusammengearbeitet haben, also beide sensationelle Typen, aber das ist ja wirklich Feuer und Wasser.
Man muss leidensfähig sein in diesem Geschäft und ich glaube aber nochmal, diese Herausforderung, die du gerade beschreibst, auch für mich in der verantwortlichen Position, die hat glaube ich jeder Manager. Wer hat das nicht? Also welcher Club hat es am Ende nicht? Bayern München womöglich anders, aber eigentlich muss man sich immer wieder neu entdecken und das macht eigentlich auch Spaß.
Also zum Thema Stundenlohn habe ich noch eine Geschichte, dass du ja früher immer die leeren Flaschen in den Keller gebracht hast.
Und ach was, dann immer, wo hast du die Geschichte denn?
Ein Pfennig.
Ja, genau.
Ja gut.
Bin sehr bodenständig groß geworden, aber ich...
Woher kommt denn Walter eigentlich, Sebastian Walter? Weil dein Papa heißt Dieter oder heißt der auch Dieter Walter?
Mein Papa ist Dieter, das ist sozusagen der Pate gewesen.
Ah, okay.
Der Taufpate, damals den zweiten Namen bekommen, aber... Ja, aber diese Pfennig-Geschichte, die stimmt. Das Unternehmen besteht ja immer noch heute, wird ja das fünfte Generation jetzt in meiner Familie, die das Hotel jetzt übernommen haben. Mein Bruder führt es jetzt weiter. Und ich fand es großartig, in so einem Unternehmen groß zu werden und auch zu sehen, wie stark der Familienbund ist und wie wichtig es ist, sich aufeinander verlassen zu wollen und anpacken.
Aber ist das ein Thema bei dir, bei deinem Bruder irgendwie oder bei deiner Familie, dieses ist es unverhältnismäßig viel Geld, was bezahlt wird in der Branche? Ich würde jetzt mal sagen, ja, also jetzt im Fußball. Ne? Also
kann man so
sagen. Unternehmer muss anders wirtschaften, anders sein Geld noch härter verdienen.
Ja.
Diskutiert ihr darüber?
Ja, diskutieren wir häufig, ja. Also, oder haben wir es früher in der Vergangenheit getan, weil ich glaube, einen klaren Blick darauf zu haben, wie hart es ist, in der Hotellerie zu arbeiten, Personal zu finden. Ja, meine Eltern, die kämpfen und meine Brüder, die kämpfen. Wir leben in einer Branche, in der es ein bisschen anders zugeht, das stimmt. Aber es entsteht da nie ein Neid oder so oder ein Kopfschütteln. Es ist auch ein gewisses, du musst es akzeptieren. Du kannst ja die Dinge am Ende dann auch nicht verändern. Und ich weiß nicht, wie weit sich dieses Fußballrad in dieser Wirtschaftlichkeit noch weiter drehen wird, aber wir müssen trotzdem aufpassen, dass wir die Belastung rund um Spieler und auch, glaube ich, Belastung für Fans und auch für den Zuschauer hoffentlich nicht überdrehen.
ist eine Diskussion, die uns ja schon immer begleitet irgendwie.
Aber irgendwie
geht's
trotzdem weiter.
Ist jetzt der Punkt gekommen? Also, ja, ist jetzt der Punkt gekommen?
Stadien sind trotzdem voll, ne?
Ja, also, Stadien sind voll. Also ich glaube, die Quoten sind gut. Die
ja, also aber ich wobei die TV-Verträge, guck mal nach Frankreich, haben große Probleme. Ich meine, England hat sich nochmal entwickelt. In Deutschland haben wir es stabil hinbekommen, jetzt auf diesem Niveau auch die nächste Ausschreibung erfolgreich zu gestalten.
Du verkaufst ein Produkt,
das alle mögen.
Ja,
und alle mitreden.
Und wo alle, die dies kaufen, sagen, das wieder so weiter zu vermarkten, dass wir das wieder rausholen, was wir bezahlt haben, ist fast. Also wenn wir gerade so rumkommen, ist es okay. Und das ist ja die Wahrheit. Also zum Schluss, Sebastian, ich fand das sehr intensiv, sehr, sehr, also ich habe tolle Einblicke bekommen in das, was du machst, in wie du denkst. Also hat mir großen Spaß gemacht. Und weil ich ja deinen Antrieb kenne, neue Dinge kennenlernen zu wollen und du bist schon lange beim BVB, gibt es irgendwann mal, ich werde nicht sagen, dass du hier sagen musst, du bist beim BVB, höre ich irgendwann mal auch mal was anderes, aber gibt's so eine Uhr, die runterzählt bei dir, dass du sagst, irgendwann kommt mal das Jahr, wo ich nichts mache und irgendwann mache ich mal den Sprung woanders hin?
Ich würde im Leben nie solche Dinge ausschließen, ja. Es kann vielleicht passieren, dass ich irgendwann mal was anderes mache, was Neues mache. Vielleicht auch mal eine neue Herausforderung annehme. Vielleicht auch mal Lust habe, mich anderswo zu beweisen. Vielleicht wird es irgendwann mal kommen, aber den Moment will ich womöglich dann selber bestimmen und vielleicht muss es auch dann etwas sein, was mich extrem reizt.
Würdest du das alles normal so machen?
Ich glaube, so wie ich es Finn als in der Karriere als Spieler beschrieben habe, ich glaube, man kann im Leben nicht alles haben. Und entweder ich habe das eine oder ich habe das andere, aber ich bin mit meinem Leben, mit mir im Reinen, ich glaube, ja, dass ich das nochmal so machen würde, ja. Ich würde das nochmal so machen. Wobei es gibt so ein, zwei Dinge, wenn ich da jetzt gerade doch zu einem nachdenke, die würde ich vielleicht ein bisschen anders machen. Aber
welche sind das?
Nee, dann machen wir beim nächsten Podcast. Wir müssen ja noch ein paar Themen haben fürs nächste Mal. Werde ich dann nochmal eingeladen?
Ja, auf jeden Fall. Also das, was du ganz geschickt machst.
Ey, geil, ne?
Dieses
Neugier auf was Neues. Ist doch geil. Folge 2.
Ja, also ich hatte verrückte Idee, hey, das Mann. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also ich habe schon, ich würde schon mal...
Beim nächsten Podcast sage ich dir, wer es war.
Das ist wie in den ganz großen Serien, weißt du? wenn du denkst, okay, jetzt hast du eine, die nächste Folge gucke ich aber auch noch. Und die nächste Folge gucke ich aber auch noch.
Aber das hatten wir doch so abgestimmt. Du willst ja auch, dass die nochmal zuhören.
Ja, ja, natürlich, auf jeden Fall. Gut. Vielen Dank, Sebastian. Es hat viel Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Und das war Spielmacher, Fußball von allen Seiten, produziert von 360 Media mit Sebastian Kehl am Trainingsgelände vom BVB. Unbedingt hören, überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Donnerstag in langen Ausschnitten auch bei Sky.
Bin gespannt, welche Schlagzeilen daraus entstehen.
Gucken wir mal. Finito, danke.
Ciao.
Das war Spielmacher. Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media mit freundlicher Unterstützung der Podcast-Bande. Neue Folgen alle zwei Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.